Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Neue Woche, neuer Montag logischerweise, neue Sendung von Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Episode. Es ist Nummer 379 und es gibt wie immer eine Menge zu besprechen. Bevor wir aber zum ewigen Duell im Norden kommen, schauen wir jetzt auf die Themen, die wir haben. Und im zweiten Teil der Ausgabe ist Tilman Kortenhaus von der Leipziger Volkszeitung zu Gast. Da gab es ein sensationelles Handballspiel, wie ich finde, zwischen dem SC DHFK Leipzig und dem THSV Eisenach. Ein Sonderzug aus Eisenach mit 1000 Fans ist nach Leipzig gefahren und die haben dort mächtig Stimmung gemacht und mitgeholfen, dass ihre Mannschaft 2 Punkte mit nach Hause genommen hat. Das besprechen wir also heute und im Interview der Woche begrüße ich Pierre Sibarin. Er ist mittlerweile in Südtirol zu Hause, kommt eigentlich aus dem Pott und spielt beim SSV Taufers Handball und einmal im Jahr tatsächlich auf Schnee, auf über 2000 Metern Höhe. Das erklärt er genauer am Ende der Sendung. Aber zunächst begrüße ich den geschätzten Kollegen von den Kieler Nachrichten, Tamo Schwarz. Moin Tamo, hallo.
Moin Sascha, hallo, grüß dich.
Es ist die höchste Bundesliga-Heimniederlage in der Geschichte gewesen des THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt. Ein sensationelles Ergebnis, wie immer ein intensives Spiel zwischen beiden Mannschaften, leidenschaftlich und wirklich ja sehr, sehr emotional. Das kennen wir ja von diesem Spiel, das ist gar keine Frage. Aber womit wahrscheinlich die wenigsten gerechnet haben, war, dass es eben zu diesem Resultat kommt. Ich habe es gerade gesagt, bundesligatechnisch ist es historisch. Es gab mal eine höhere Niederlage, -8 in der Champions League für die Zebras zu Hause gegen Flensburg. Das war im November 2016. Ja, in der Champions League ist aber ein anderer Wettbewerb. Das haben wir in dieser Saison bereits aus Kieler Sicht feststellen können. Was war das für ein Handballspiel aus deiner Perspektive, Tamo?
Also erstmal muss man sagen, dass es gar nicht unbedingt in erster Linie darum geht, dass der THW das Spiel verloren hat, sondern auch darum, wie er das Spiel verloren hat. Also du sagtest ja eben, mit dem Ausgang hat keiner gerechnet. Also ich würde jetzt vor dem Spiel sagen, dass die Erwartungen von beiden Lagern wahrscheinlich so ein bisschen auf Augenhöhe waren und dass es weder eine Sensation gewesen wäre, wenn der THW knapp gewonnen hätte, noch wenn die SG knapp gewonnen hätte. Aber die Art und Weise, die Deutlichkeit und vielleicht auch am Ende dieses Erdrutschartige, mit dem der THW dann ein bisschen unter die Räder gekommen ist, das hat für meinen Geschmack so die Stimmung des Tages ein bisschen gesetzt. Das war nicht zu erwarten, meiner Meinung nach.
Na, in dieser Deutlichkeit auf gar keinen Fall. Aber gehen wir doch mal der Reihe nach. Es war ja direkt zu Beginn mal wieder hitzig. Und derjenige, der das lebt wie kein Zweiter, ist Patrick Wienzek. Und da kann der THW eigentlich froh sein, dass sie solche Spieler in ihren Reihen haben, weil der natürlich auch die ganze Halle mitnimmt. Und klar könnte man sagen, bei diesem Duell ist das sowieso der Fall. Aber er ist genau wie Domagoj Duvnjak nochmal ein Spieler, der das ganz, ganz extrem pusht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass der THW solche Spieler hat. Warum ich das jetzt sage, das merkt er dann gleich nochmal, wenn wir ein bisschen auf die Perspektive dieser Mannschaft schauen. Aber wir wollen natürlich bei diesem Spiel selbst bleiben. Zu Beginn, ich habe es gesagt, eine unfassbar hohe Intensität, das ist ja immer so, aber es war relativ ausgeglichen.
Ja, also ich habe mich auf das Spiel gefreut und ich muss auch sagen, dass ich mich in der Anfangsphase des Spiels weiter auf das Spiel, was da noch kommen sollte, gefreut habe. Ich habe mir zum Beispiel notiert, es hat genau 35 Sekunden gedauert, da hat Petter Överby den Sportsfreund Simon Pütlik relativ rüde aus der Luft gepflückt. Einfach typische Aktionen, Rückraumspieler gegen Innenblockspieler, einfach um auch mal ein Zeichen zu setzen. Das haben wir zum Beispiel bei der Europameisterschaft gerne auch mal von Johannes Goller gesehen, einfach um mal so ein bisschen den Ton vorzugeben. Und da habe ich gedacht, okay, die sind wach, es fällt nicht unbedingt zu schwer ins Gewicht, dass Henrik Pekeler aus Verletzungsgründen passen musste. Die sind wach, die sind gut aufgestellt, die sind eben auch heiß. Wie du schon sagtest, Patrick Wienzek hat das von Anfang an vorgelebt. Domagoj Duvnjak hat das von Anfang an vorgelebt. In diese Kategorie der Emotional Leader möchte ich unbedingt auch Rune Dahmke mit nennen, der nach der Pause auch ja so ein bisschen das Momentum auf die Kieler Seite gerissen hat. Also ja, das war am Anfang ein Spiel auf Augenhöhe, wobei man da auch schon sagen muss, dass die SG im Abschluss und in der Struktur ein bisschen im Vorteil waren. Die sind ja relativ zügig nach einer Viertelstunde so mit 6-3 einmal in Führung gegangen. Zwischendurch führten sie dann nochmal mit 11-7, aber da war überhaupt noch nichts passiert, nichts verloren. Das ist ja ganz normal in einem Handballspiel. Und es hätte auch bis zur Pause sogar noch ein bisschen knapper sein können, aber an diesem Tag standen sich die Kieler irgendwie auch immer mal wieder in regelmäßigen Abständen mit schlechten Aktionen selbst im Weg.
Ja, das ist ein bisschen das Problem gewesen, dass sich durch die Partie gezogen hat, Unkonzentriertheiten, dann ab einem gewissen Zeitpunkt Abspielfehler. Und du hast es ja gerade auch schon erwähnt, Henrik Pekler hat gefehlt. Und jetzt kann man darüber sprechen, ob er in einer Form ist, die herausragend ist oder nicht. Aber er ist trotzdem ein wichtiger Faktor und eine wichtige Stütze im Innenblock dieser Mannschaft. Und ich finde, über die 60 Minuten gesehen, hat man das schon gemerkt, weil diese Beweglichkeit der Flensburger, diese Geschwindigkeit, die sie dann auch reinbringen auf den einzelnen Positionen, die Art und Weise, wie sie Handball spielen, damit hatte die Kieler defensive Probleme. Denn Flensburg musste nicht so extrem für seine Tore arbeiten, wie das der THW auf der anderen Seite machen musste.
Das stimmt, das ist auf jeden Fall der Fall. Ich würde trotzdem sagen, und sieh mir das bitte nach, und ich hoffe, da kommen jetzt auch keine Vorwürfe, weil ich nun Kieler bin, aber wenn ich mir andere Mannschaften wie im Moment den SC Magdeburg oder die Füchse ansehe, dann würde ich trotzdem nicht sagen, dass die SG am Sonnabend ein überragendes Spiel gemacht hat. Das klingt vielleicht ein bisschen grotesk bei einem 7-Tore-Sieg gegen den THW Kiel, aber das war alles gut und das hatte auch das nötige Tempo, aber das war nicht überragend. Du hattest nicht das Gefühl, die SG Flensburg-Handewitt zelebriert jetzt einen herausragenden, modernen Handball und überrollt den THW. So war es nicht. Du könntest jetzt die 60 Minuten alle peu à peu durchgehen und könntest eben dich langhangeln an Kieler Fehlern, an unglücklichen Situationen, an Fehlpässen und so weiter. Und entscheidend war für mich so ein bisschen die Phase, weil du eben ja auch sagtest, so die unterschiedliche Intensität, mit der die beiden Mannschaften um ihre Tore kämpfen mussten. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Phase, da stand es 16-19, dann macht Niklas Eckberg als Einläufer am Kreis nach einem schönen Pass von Harald Reinkind das 17-19, nach einem langen Angriff, nach viel Arbeit. Der THW musste wirklich für jedes Tor sehr, sehr hart und aufwendig arbeiten. Und im direkten Gegenzug, wirklich so unmittelbar danach, macht einfach Mats Mensalasen ein schnelles Tor. Also die SG hatte in der Phase irgendwie eine Leichtigkeit in ihrem Spiel und hat die Tore, die man immer so typisch die leichten Tore nennt, hat die leichten Tore gemacht. In der Phase ist dann Nico Bielik und Harald Reinkind, die sind beide an Kevin Möller gescheitert. Hinterher nach dem Spiel, das fand ich auch ganz prägnant, nach dem Spiel haben ganz viele über Kevin Möller gesprochen und gesagt, ja, die SG hatte den großen Vorteil zwischen den Pfosten. Das Torwartduell hat der THW am Ende addiert mit beiden Keepern mit 13-11 gegen die SG gewonnen. Aber Kevin Möller war in entscheidenden Phasen zur Stelle. Und so kam es denn eben, dass nach diesem Eckberg-Tor zum 17-19 es 10 Minuten später auf einmal 20-27, 20-28 stand, weil in dieser Phase der THW wieder einmal ja nicht geschafft hat, stabil zu sein und fehlerfrei zu agieren.
Das ist ein ganz interessanter Fakt, den du da genannt hast, diese Torhüter-Statistik, weil tatsächlich das Gefühl beim Zuschauen dieses Spiels war ein anderes. Kevin Möller unfassbar präsent und die Kieler Torhüter nicht, aber da sieht man mal, wie man sich täuschen kann. Also das Duell ist an die Kieler gegangen und eigentlich ja eine gute Basis, um ein Spiel für sich zu entscheiden. Ich fand auch interessant die Phase direkt nach der Pause. In die Pause ist die SG mit einer 3-Tore-Führung gegangen. Unmittelbar danach stand es nach wenigen Minuten unentschieden. Und da habe ich eigentlich gedacht, so, jetzt kommt der THW. Aber das ist überhaupt nicht passiert. Und das hat mich am meisten erstaunt.
Ja, das war das, was ich eben sagte. Die 35 Sekunden vom Beginn mit Petter Överby, das war so ein bisschen Duplizität der Ereignisse, nur eben auf der anderen Seite. Es vergehen 30 Sekunden. Rune Damke, den ich auch bei der Europameisterschaft fantastisch fand, nicht unbedingt was seine Quote anging, sondern eher als defensiver Arbeiter, aber auch diese Unruhe, die er immer wieder im Angriff stiftet, indem er oft einläuft und wirklich gute Sperren stellt und so weiter. Da auch, er läuft ein, macht sofort nach 30 Sekunden das 11-13, Bielik, Wienzek, auf einmal 13-13, 14-14. Da habe ich auch gedacht, das kann kippen. Und einmal noch ein ganz kurzer Sprung zurück, wenn man sich die Statistik der Torhüter noch weiter anguckt. In absoluten Paraden hat der THW mit 13-11 gewonnen. Aber was interessant ist, das sind 13 Paraden von 46 Bällen aufs Tor, während die 11 Paraden von Kevin Möller auch nur 11 von 37 Bällen aufs Tor waren. Also prozentual liegt die SG vorn. Und daran sieht man eben auch, wie viel Mühe der THW überhaupt hatte, zum Abschluss zu kommen. Und wie oft eben auch andere Faktoren für schlechte Angriffe gesorgt haben.
Jetzt haben wir intensiv über das Spiel gesprochen, Tamo. Lass uns darüber sprechen, was dieses Spiel bedeutet. Weil das ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Es bedeutet auf der einen Seite erstmal, dass sich der THW, glaube ich, endgültig von seinen Träumen verabschieden muss, sich über die Bundesliga für die neue Champions-League-Saison qualifizieren zu können. Sind wir uns da einig?
Da sind wir uns einig, ja.
Bedeutet das auch, dass man in Kiel noch klarer den Umbruch einleiten muss? Weil du hast ja eben gesagt, die Art und Weise, wie der THW dieses Spiel verloren hat, ist viel wichtiger als das reine Ergebnis.
Ja, erstmal würde ich dich jetzt fragen, was du damit meinst, wenn du sagst, sich über die Bundesliga für die Champions League zu qualifizieren. Das klingt so, als ob du dann noch einen anderen möglichen Weg im Sinn hättest. Und dazu kann ich nur sagen, dass es auch, nehmen wir mal an, sie würden die Champions League in dieser Saison gewinnen, im Normalfall nicht dazu führen würde, dass sie in der nächsten Saison für den Wettbewerb qualifiziert wären. Insofern würde ich eher absoluter sprechen und sagen, der THW kann, und das können sie meiner Meinung nach auch, weil ich denke, dass das nach hinten abgesichert sein wird. Also der THW kann für die European League planen. Das hatten wir vor einigen Jahren in der Saison 2018, 2019 schon mal. Aus der Phase ist der Verein dann auch relativ erstarkt hervorgegangen. Und zu deiner Frage, was den Umbruch betrifft, im Prinzip wird der ja gerade ohnehin planmäßig forciert. Also Beispiel, es kommen ja zur neuen Saison 2 sehr interessante neue Rechtsaußen. Es kommt mit Emil Madsen ein super starker Linkshänder für den Rückraum, der mit Harald Reinkind dann, glaube ich, wirklich für die Bundesliga ein sehr, sehr spannendes Duo bilden wird. Wir haben die Personalie Gonzalo Pérez de Vargas, wo es ja schon einen Vertrag gibt. Ja, und da du ja am Anfang auch über Patrick Wienzek gesprochen hast, 2025 spätestens wird es dann ja auch Umwälzungen auf der Position der Kreisläufer und im Fall des THW eben dann automatisch auch im Bereich des defensiven Innenblocks geben müssen.
Um das nochmal kurz zu erklären, ich will es ja nicht absolut ausschließen. In der Champions League der Frauen gibt es in dieser Saison im aktuellen Modus zum ersten Mal drei Mannschaften aus einem Land. Das hat natürlich einen speziellen Hintergrund, weil die russischen Clubfrauenmannschaften in der Vergangenheit sehr stark in dieser Liga präsent gewesen sind. Das haben wir im Männerbereich nicht. Da hatten wir aus Weißrussland Meshkov Brest mit dabei. Aber diese beiden Mannschaften mussten ersetzt werden. Dann hat die EHF in der ersten Saison gemerkt, dass das sportlich nicht so gut funktioniert hat, nachdem sie die Upgrades vergeben hatten und es da Mannschaften gab, die sportlich überhaupt nicht mithalten konnten. Jetzt haben sie eine Mannschaft mehr aus Ungarn und Dänemark mit dabei, sprich jeweils drei. Ich glaube, der sichere Champions League-Platz für eine Mannschaft aus Mazedonien fällt nach dieser Saison weg. Jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren. Ja, Dynamo Bukarest hat sich im vergangenen Jahr schon extrem darüber aufgeregt, dass sie dieses Upgrade nicht bekommen haben, was sie beantragt hatten. Das ist ein Kandidat auf jeden Fall. Gar keine Frage. Ich finde auch, dass diese Mannschaft insgesamt, ich glaube, mit dem ganzen Drumherum ein sehr guter Champions League-Teilnehmer gewesen wäre und in der nächsten Saison auch sein wird. Ich glaube, so wird es nämlich kommen. Aber ich kann auch nicht komplett ausschließen, sollte der THW die Champions League gewinnen, die EHF am Ende sagt, naja, vielleicht möchten wir diese große Mannschaft in der nächsten Saison auch mit dabei haben. Also komplett ausschließen will ich es nicht. Ich bin da aber eher bei dir. Wie du sagst, der THW muss mit der European League planen. Was bedeutet das denn finanziell? Denn eine Sache möchte ich auf jeden Fall mal erwähnen. Holstein Kiel macht gerade den Eindruck, als würden sie tatsächlich endlich mal in die Bundesliga aufsteigen. Das wird vielleicht auch aus dem Umfeld den ein oder anderen Sponsor wegnehmen. Muss der THW sich ein klein wenig neu erfinden? Denn in der Vergangenheit war es immer so, dass in der Regel fertige Spieler zum THW gekommen sind. Das bedeutete auch für die Trainer eine andere Art von Arbeit, finde ich zumindest. Denn es ist schwerer weiß ich nicht, aber es ist schwer, eine Mannschaft voller Stars zu trainieren, alle immer bei Laune zu halten, weil jeder will natürlich die ganze Zeit spielen. Ich erinnere mich an die große Mannschaft des THW, die damals ohne Verlustpunkt durch die Bundesliga gegangen ist. Die wollten natürlich alle immer spielen, konnten sie aber nicht, ist ja ganz logisch. Muss man also als Trainer auch erstmal hinbekommen. Aber es ist eine ganz andere Arbeit, junge Spieler zu entwickeln, wie ein Emil Madsen, den du gerade erwähnt hast, Tamo, oder ein Benze Imre, finde ich, ist eine super Verpflichtung für den THW Kiel. Das hätten sie vor Jahren wahrscheinlich nicht gemacht, solch einen Spieler verpflichtet.
Ja, da gebe ich dir recht. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie man fertig definiert. Also würdest du Erik Johansson und Karl Valinius zu dem Zeitpunkt, als sie zum THW gewechselt sind, schon als fertig bezeichnen oder eben noch, also die waren ja sehr jung, die würde ich eher nicht in die Kategorie werfen. Insofern, wenn du dann Elias Elefsen als Schipper Goethe noch hinzunimmst, der ja auch sehr jung als fähringischer Spieler, was nun auch keine Handball-Weltmacht ist, zum THW gekommen ist. Also ich finde, da hat sich schon einiges getan. Wenn du auf die Position Sven Erik schaust, der jetzt in den letzten Jahren beim THW war, ein Eigengewächs. Also ich glaube, dass es da schon auf eine Weise ein Umdenken gegeben hat. Natürlich ist der THW aber immer noch ein großer, renommierter Verein, bei dem es nicht schwarz oder weiß gehen kann. Also ich denke, eine Mischung aus beidem wird es am Ende sein, was man jetzt ja auch sieht. Also Benze Imre ist eine tolle Verpflichtung. Wie würdest du zum Beispiel dann Lukas Zerbe einordnen? Ist das schon ein fertiger Rechtsaußen oder ist das auch noch einer, den man entwickeln kann? Ich finde, die Grenzen sind oft fließend. Was Holstein Kiel angeht, da war die Sorge und auch die öffentliche Wahrnehmung ja sehr groß, damals schon, als Holstein Kiel in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist. Und ich denke, dass es da eher ein gedeihliches Miteinander geworden ist hier in der Stadt. Ich glaube aber ehrlicherweise auch, dass ein Aufstieg von Holstein Kiel in die erste Bundesliga völlig neue Dimensionen bedeuten würden. Also das mag ich mir aber auch im Moment noch gar nicht ausmalen, weil das eben für Kiel so einzigartig wäre, dass man da gar keine Blaupause hätte, auf die man mal schauen kann. Also ich kann das schwer einschätzen, ob dann sofort das überregionale Interesse an Holstein Kiel so groß wäre, dass Holstein sozusagen sponsorentechnisch in einem ganz anderen Teich fischen würde als der THW Kiel. Oder ob es so eine unglaubliche Sogwirkung auch innerhalb Kiels auf dem regionalen Markt gibt, dass da dem THW so ein bisschen das Wasser abgegraben wird. Das kann ich wirklich schwer einschätzen. Ich würde gerne aber trotzdem nochmal, wenn du mir das erlaubst, einen kleinen Sprung zurück machen. Mir fehlt im Gegensatz zu dir ein bisschen das nötige Gefühl für die Champions League der Frauen. Ich weiß nicht, wie das im Vergleich ist, wie viele Vereine Schlange stehen. Ich fand's auch, wenn man jetzt sieht, welche Mannschaften die Gruppenphase bei den Männern mit 0 Punkten abgeschlossen haben, ich fand es sehr traurig, dass Dynamo Bukarest, was wirklich eine starke Form gezeigt hat in der Champions League und eine starke Figur abgegeben hat, dass die kein Upgrade bekommen haben. Und wir reden ja jetzt noch gar nicht über Mannschaften aus Schweden zum Beispiel oder was vielleicht mit einer zweiten Mannschaft aus Norwegen wäre oder das eine oder andere Land, was es noch gibt. Darum fehlt mir im Moment die Fantasie, dass von diesen 16 Mannschaften in der Gruppenphase 3 aus Deutschland kämen. Und wir haben ja mit der EHF auch schon gesprochen und haben wirklich grundlegend andere Signale bekommen, als dass die Möglichkeit bestehen würde. Die verweisen allerdings auch darauf, dass die Bundesliga, also die HBL, ja ihre Kandidaten nominiert und sozusagen vorschlägt für die Champions League. Da fehlt mir aber auch die Fantasie, dass die Bundesliga womöglich den Champions League-Sieger als zweite Mannschaft vorziehen würde und den Tabellenzweiten dafür links liegen lassen. Also insofern, im Moment sehe ich da wenig Wege, die in die Champions League führen für die Zebras.
Das glaube ich tatsächlich auch, dass die Bundesliga das nicht machen würde. Gut, dass du das nochmal angesprochen hast und auch gesagt hast, dass ihr bereits mit der EHF darüber gesprochen habt. Also ich kann mir das auch nur sehr, sehr, sehr schwer vorstellen. Ich wollte das nur angesprochen haben und natürlich ist die Situation in der Champions League der Frauen ganz anders. Ich habe es ja gerade eben auch erklärt, 2 russische Mannschaften, die sehr erfolgreich auch mitgespielt haben. Rostov-Don war auch mal im Champions League Final Four, also eine ganz andere Situation als bei den Männern und dementsprechend kann man das auch, glaube ich, nicht miteinander vergleichen. Aber spielt auch keine Rolle. Du hast jetzt eben nochmal gesagt, 2025 wird es dann auch Veränderungen am Kreis geben. Da wollte ich nochmal kurz nachfragen, weil wir ja gerade über die Zukunft des THW sprechen. Ist Justus Fischer der designierte Nachfolger von wem auch immer am Kreis da beim THW?
Ich glaube ja. Ich habe mich im Umfeld der Europameisterschaften Brunsbüttel im schönen Schleswig-Holstein beim Medientermin, da habe ich mich sehr, sehr lange mit Justus Fischer unterhalten. Und der Junge trägt ja auf eine sehr angenehme Weise sein Herz auf der Zunge und der hat auch eigentlich gar keinen Hehl daraus gemacht. Also dass er es schon gut findet, sich jetzt vielleicht noch eine kleine Weile in Hannover weiterzuentwickeln. Und ich glaube, die jungen Nationalspieler, also Renas Uschins, Justus Fischer und die anderen U21-Weltmeister, die sind, glaube ich, sehr, sehr glücklich im Moment in Hannover. Und die haben meiner Meinung nach mit Christian Prokop noch exakt den Trainer, den sie in dieser Phase im Moment brauchen. Aber Justus Fischer sagt dann auch sowas wie, ja, das war schon ein interessantes Angebot vom THW Kiel. Also er redet da gar nicht um den heißen Brei rum und spricht von Interesse oder mal lose Kontakte oder so, sondern er hat es gleich frei heraus Angebot genannt. Und ich sehe den auch auf dieser Position so talentiert und so stark, dass ich mir speziell 25, wenn von Pekeler und Winczek die beiden Verträge auslaufen, ihn gut vorstellen kann auf der Position in Kiel.
Ich finde das sehr erfrischend, dass jemand so offen und ehrlich ist, würde ich mir in der Branche häufiger wünschen. Da spricht ja nichts dagegen. Also ich sehe das Problem ehrlich gesagt nicht. Wir sind nur im Handball, wir sind nicht im Fußball, Gott sei Dank. Aber dass Pekeler und Winczek gleichzeitig ihre Zeit beim THW beenden, das kann ich mir aber auch nur schwer vorstellen.
Das kann ich mir auch schwer vorstellen. Und das ist ja auch noch eine Weile hin. Und dann muss man vielleicht in dem Moment, genau wie es ja jetzt auch bei Duvniak Jahresverträge gibt und gab oder bei Steffen Weinhold, dann muss man in dem Moment vielleicht einfach abwägen. Im Moment, glaube ich, ist Patrick Winczek der fittere von beiden. Jetzt nicht nur wegen der aktuellen Verletzung, sondern auch wegen der kranken Historie, die beide Spieler haben oder eben nicht haben. Auch Winczek war schon mal schwer verletzt, aber im Moment wirkt er sehr tough, sehr fit. Und wenn ich das jetzt beurteilen müsste und wir würden jetzt in diesem Sommer vor der Entscheidung stehen, würde ich mir vielleicht gut vorstellen können, dass Winczek eben ja den Übergang noch begleitet. Ich meine, was könnte man sich Schöneres vorstellen als ein Mentor Patrick Winczek, der einen Justus Fischer so ein bisschen beim THW an die Hand nimmt. Das würde doch wirklich wie Topf und Deckel passen. Und das ist vielleicht eine Idee, wenn man dann eventuell schon den nächsten Kandidaten auf der Position in der Hinterhand hat. Petter Överby ist ja auch noch ein Ticken jünger, der ist ja sicherlich auch noch eine Weile dabei. Also ich glaube, das könnte ganz gut und geordnet vonstatten gehen. Jetzt wird es sicherlich außen wieder Menschen geben, die sagen, alles viel zu spät. Man hat da was verschlafen, aber ja, manchmal ist nicht jedes Detail einer Entwicklung auch immer so absehbar.
Ja, ich meine, gut, wir stecken ja auch nicht in der Haut von Viktor Szilágyi, der muss diese Entscheidung treffen und wir bewerten die dann immer vom Sofa aus so ungefähr. Tamo, gibt's noch was zu sagen?
Eigentlich nicht, außer dass ich dir und allen Zuhörern frohe Ostern wünsche. Ich werde den Ostersonntag im schönen Lemgo verbringen, da spielt nämlich der THW um 18 Uhr das Ostermatch dieses Jahr.
Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ich werde es nicht dort verbringen. Ich bin unter anderem erstmal im Ausland unterwegs. Bei einem tollen Handballspiel möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Und ich kommentiere am Ostersonntag das Spiel des Thüringer HC gegen Borussia Dortmund. Könnt ihr dann sehen bei Eurosport, bei Dein und bei Sportdeutschland TV. Also überall, wo Handball gezeigt wird, mehr oder weniger. Und jetzt ist es allerdings Zeit für die erste Pause in der heutigen Ausgabe. Wir sind sofort zurück hier bei Kreisab. Wir machen weiter und bleiben in der Bundesliga und sprechen jetzt über ein Spiel. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich richtig von den Socken gehauen. Ich habe es zwar nur am Fernseher verfolgt, aber es war aus meiner Sicht sensationell. Ich spreche jetzt nicht unbedingt vom Spielniveau, aber die Art und Weise, wie das Spiel gelaufen ist, was für eine Stimmung in der Halle war und so weiter und so fort. Das war absolut herausragend und ich war komplett begeistert von der Partie SCD-HFK Leipzig gegen den THSV Eisenach. Woran das lag und wie es gelaufen ist, wie es eigentlich in der Halle selbst war, das verrät uns jetzt Tilman Kortenhaus von der Leipziger Volkszeitung. Ich grüße dich. Hallo Tilman.
Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung.
Das war sensationell, oder nicht?
Ja, ich kann dir in deinen Punkten, in allen Punkten nur zustimmen. Also es war eine überragende Stimmung. Es war ausverkauft, 6.000 Menschen in der Halle. Es gab eine extra Kurve für die mindestens 1.000 Fans aus Eisenach, die extra mit einem Sonderzug angereist waren. Ja, es war einfach ein richtig geiles Handball-Derby, kann man glaube ich sagen, so ein mitteldeutsches Derby. Und ja auch ein Duell, in dem echt viel Tradition steckt. Man hat sich ja schon vor sehr vielen Jahren duelliert und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Der Spielverlauf hat es auch hergegeben, dass einfach eine richtig gute Stimmung entstanden ist. Und ja, ganz am Ende konnten dann nur noch die Gästefans feiern und die hatten bestimmt eine tolle Fahrt zurück in ihrem Sonderzug.
Ja, die Nummer mit dem Sonderzug, da müssen wir gleich natürlich auch noch drüber sprechen. Aber eigentlich hatte Leipzig über weite Phasen das Spiel relativ gut im Griff.
Ich glaube, das kann man so sagen, ja. Also immer wieder hat Leipzig sich eine kleine Führung aufgebaut und die dann aber auch immer wieder hergegeben. Also wenn man da jetzt mal in die erste Halbzeit schaut, es stand zwischenzeitlich mal 8-5. Es stand zwischendurch 12-10. Also immer wieder hat man sich so ein ganz bisschen abgesetzt und ist dann aber immer wieder auch ja eingebrochen, hat vorne die Tore nicht mehr gemacht und war auch in der Abwehr nicht mehr aggressiv genug. Und dann stand es kurz vor der Pause 13-13. Dann macht Luka Witzke noch ein wichtiges Tor, sodass man zumindest irgendwie die Führung in die Halbzeit genommen hat mit 14-13. Kracht dabei auch ganz schön doll noch auf dem Boden, tut sich zumindest ein bisschen weh, konnte in der Halbzeit aber wieder fit gemacht werden. Ja, und dann kommt man aus der Pause und macht erstmal 5 Minuten lang absolut überragend. Also man zieht auf 19-14 weg, hält das auf 21-16 in der 36. Minute. Da waren die 5 Tore weg. Die Fans waren völlig aus dem Häuschen und ich dachte auch auf der Pressetribüne für einen Moment, okay, jetzt hat Leipzig hier mal Dominanz bewiesen, ist auf 5 Tore weg. Das könnte es jetzt gewesen sein. Und dann kamen 4-5 Minuten absolute Ratlosigkeit. Also da war gar nichts mehr von dem, was Leipzig davor eigentlich ausgemacht hat. Die Aggressivität war weg. Die Deckung war nicht mehr kompakt, war völlig löchrig. Und auch nach vorne gegen diese aggressive 3-3-Deckung, die die Eisenacher spielen, hat nichts mehr funktioniert. Und auf einmal stand es ja 21-20 nach 4 Minuten. Da hat man einfach quasi seine Führung verspielt, das Spiel dann kippen lassen. Ich glaube, ab der 50. Minute hat dann Eisenach sich eine knappe Führung aufgebaut und die dann letztlich mit 31-29 ja auch ins Ziel getragen. Und da muss man auch sagen, ist dann die Stimmung auch gekippt. Also diese letzten 5 Minuten hat dieser Eisenacher Auswärtsblock mit über 1000 Menschen wirklich überragende Stimmung gemacht. Also man hat eigentlich hauptsächlich die gehört. Das war ein sehr restliches Spiel anders, aber diese letzten 5 Minuten haben die dann wirklich übernommen und ihre Mannschaft ins Ziel getragen. Das war sehr, sehr cool, was diese Auswärtsfans da mit der Arena gemacht haben.
Absolut. Also das hat man auch am Fernsehgerät gemerkt und das war wirklich beeindruckend. Aber bevor wir dazu kommen, lass uns nochmal über die Phase bis zum 21-16 sprechen, weil du gerade eben gesagt hast, da hat Leipzig sehr, sehr viel richtig gemacht. Was haben sie denn da so gut gemacht gegen diese Deckung von Eisenach? Weil die spielen die ganze Zeit.
Im Vorfeld auf das Spiel hatte Simon Ernst es ganz gut beschrieben. 32 Mal in der Saison bereiten sie sich auf unterschiedliche 6-0-Deckungen vor und 2-mal in der Saison auf diese sehr, sehr offensive 3-3-Deckung, die eben Eisenach spielt. Und dementsprechend fehlt der Mannschaft die Routine, es fehlt die Gewohnheit, eben gegen eine so offensive Deckung zu spielen. Und das hat man den Leipzigern auch angemerkt. Ich glaube, sie haben sich sicherlich einen Plan zurechtgelegt. Den hat Lukas Binder uns auch nach dem Spiel verraten. In der Mixzone hat gesagt, wir wollten unsere Außen weiter breit stehen lassen. Wir wollten unsere Außen wirklich auf den Außen behalten, nicht zu oft kreuzen, nicht zu oft reinlaufen lassen und Eisenach zurück in einen 6-0 reindrängen, um dann aus dem Rückraum vernünftig werfen zu können. So, das war also die Strategie. Und die hat immer wieder auch gut funktioniert, aber nicht konstant gut funktioniert. Und was am besten funktioniert hat, ist Eisenach gar nicht erst in die 3-3-Deckung reinzulassen, sondern über Tempo, was Leipzig halt definitiv mitbringt und sehr gut kann, über Tempo die schnellen Tore zu machen und im Rückzug der Eisenacher quasi schon den Wurf zu ziehen und gar nicht erst eben gegen diese Deckung spielen zu müssen. Und das hat in den ersten 6 Minuten der zweiten Halbzeit einfach durchgängig geklappt. Also da musste gar nicht viel gegen diese Deckung gespielt werden, sondern man ist einfach mit ganz viel Tempo gegen die Eisenacher angelaufen und hat sie quasi überrannt und hat ganz schnell diese Tore erzielt. Und dieses Tempo wurde den Leipzigern dann genommen, weil sie in der Abwehr den Zugriff nicht mehr gefunden haben. Da fehlt ihnen die Kompaktheit, da fehlt ihnen Aggressivität und ja, dann konnten sie nicht mehr ins Tempospiel gelangen oder sind es zumindest nicht mehr und mussten dann immer mehr gegen diese 3-3-Deckung Lösungen finden und die haben sie einfach nicht gefunden, sondern sich dann in total einfache Fehler ja verheddert. Die haben sich verirrt in diesem 3-3, haben da teilweise Fehlpässe geworfen, die dürfen einer Bundesligamannschaft so nicht passieren und dadurch haben sie dann völlig die Kontrolle über das Spiel verloren.
Jetzt hast du meine nächste Frage schon quasi beantwortet, weil ich wissen wollte, was ist danach passiert? Jetzt hast du gerade sehr gut beschrieben, was vielen Mannschaften gegen Eisenach passiert, gegen diese Defensive. Irgendwann verlieren sie den Faden, weil sie sich stressen lassen. Aber ich wundere mich ein bisschen, Tillmann, aufgrund der Tatsache, dass Leipzig eben mit einer 5-Tore-Führung in diese letzte Phase des Spiels gegangen ist. Da müsste man eigentlich Selbstvertrauen haben. Da müsste man eigentlich den ein oder anderen Fehler verschmerzen können. Da müsste man da, ich will nicht sagen durchcruisen, weil so ist es natürlich auch nicht so einfach. Aber trotzdem, ich bin überrascht, dass dann das Spiel nochmal gekippt ist.
Ich bin so überrascht wie du. Es hat mich auch sehr gewundert, dass Leipzig da so eingebrochen ist in dieser Phase. Und im Nachhinein habe ich mir versucht, das zu erklären. Ich glaube, ich habe zumindest einen Ansatz dafür gefunden. Und zwar ist es einfach sehr, sehr schwach, wie Leipzig auf Dauer auftritt. Es fehlt ihnen ja diese Konstanz schon die ganze Saison. 60 Minuten guten Handball schaffen sie irgendwie nicht. Manchmal sind es 40, manchmal sind es 50. Der Trainer hat jetzt gesagt, er war mit 40 Minuten des Spiels zufrieden. Also dementsprechend diese letzten 20, in denen es halt einfach an vielen Stellen zu schwach war. Und das ist ein Problem. Und gleichzeitig fehlte einfach Viggo Kristjansson. Der war jetzt erkältet, zumindest hatte er irgendeinen Infekt, konnte eben nicht spielen. Franz Semper hat übernommen und Franz Semper ist sicherlich auch ein guter Schütze, ist solide im 1-gegen-1, aber ihm fehlt einfach, glaube ich, diese Leader-Qualität, die ein Viggo Kristjansson mitbringt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mit einem Viggo Kristjansson auf der Platte sie nicht so eingebrochen wären, sondern der eben diese Führungsrolle übernommen hätte, Ruhe reingebracht hätte, die Pässe etwas ruhiger gespielt hätte, den Spielaufbau verbessert hätte. Und ja, ich glaube, das wäre ein großer Faktor gewesen und der war einfach nicht da.
Kristjansson kann ja dann auch auf der Mitte spielen, wenn Semper in dem Moment auf Halb spielt, das kommt auch noch dazu. Also da ist auch eine taktische Variante nochmal flöten gegangen, unabhängig von der Position, die normalerweise bei beiden die gleiche ist, nämlich Rückraum rechts. Du hast eben die Fans, diesen Auswärtsblock des THSV Eisenach und auch den Sonderzug schon erwähnt. Ich habe mir da auch mal ein paar Bilder angesehen. Das war wirklich phänomenal. Hinterher in deinem Interview hat Marco Grigic gesagt, ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn wir mit dem Sonderzug zurückfahren. Ich weiß nicht, ob wir die Nacht dann überleben. Sie haben es gemacht. Ich glaube, er lebt immer noch. Und es muss eine fantastische Erfahrung gewesen sein. Wie war das denn für dich, als du in die Halle gekommen bist und hast diesen Auswärtsblock gesehen?
Also ich habe mir das Spektakel direkt schon am Hauptbahnhof angeschaut und habe die Fans da am Hauptbahnhof empfangen, als mindestens 800 von ihnen aus diesem Sonderzug gestiegen sind. Und das war schon sehr beeindruckend. Das habe ich so in der Handball-Bundesliga noch nicht erlebt. Das sind Szenen, die sieht man eher vielleicht mal im Fußball, aber dass so viele Menschen für ein Auswärtsspiel anreisen, ist wirklich eine Seltenheit im Handball. Und das hat schon richtig Spaß gemacht. Die Stimmung war gut, war einfach locker, da war nichts dabei, was irgendwie zu sehr angeeckt hätte. Auch die Polizei, die den Zug empfangen hat und dann auch den Fanmarsch Richtung Arena begleitet hat, war total entspannt und das waren die Fans auch. Es war einfach eine gute Stimmung. Die haben gesungen, die haben gefeiert, die haben getanzt und genauso sind sie auch in der Arena angekommen. Also das war ein super friedliches und gleichzeitig sehr, sehr stimmungsvolles Derby und das hat richtig Spaß gemacht. Ein bisschen Provokation gab es natürlich auf beiden Seiten im Vorfeld, aber ich fand auch da, das war ja, einem Derby, glaube ich, angemessen, aber jetzt nichts Schlimmes dabei.
Ich weiß, du hast natürlich auch schon Spiele gesehen, der Leipziger zu Hause gegen die Füchse oder gegen den SC Magdeburg. Und das wird immer als Derby tituliert. Ich weiß nicht. Also da sind ja auch teilweise ein paar hundert Kilometer zwischen den Städten und mehr als eine Autostunde. Von daher stelle ich mir immer die Frage, ist das dann wirklich ein Derby? Aber es ist eine Rivalität, das können wir, glaube ich, auf jeden Fall so formulieren. Aber ich glaube, das sind andere Spiele. Und selbst wenn die Leipziger die in der Vergangenheit auch mal gewonnen haben, wie beispielsweise in der vergangenen Spielzeit, glaube ich, dass das, was du gestern erlebt hast und alle, die in der Halle gewesen sind, ich will nicht sagen einmalig war, aber in dem Ausmaß hat man das wahrscheinlich in der Arena in Leipzig auch noch nicht gesehen.
Das würde ich sofort so unterschreiben. Also natürlich, Magdeburg und Berlin bringen hier auch eine Menge Fans mit und da entsteht auch eine ganz besondere Stimmung. Aber man merkt eben auch, Magdeburg und Berlin, die spielen am liebsten ihre Rivalität gegeneinander. Also ein Spiel zwischen Magdeburg und Berlin hat nochmal einen besonderen Charme, einen besonderen Derby-Charakter, glaube ich auch, weil eben diese beiden Mannschaften auch um die Tabellenspitze sich duellieren. Und wenn es dann gegen Leipzig geht, naja, dann ist das so ein bisschen der kleine Bruder aus dem Osten der Republik. Allerdings, glaube ich, ist dieser Rivalitätsgedanke nicht ganz so stark da. Und mit Eisenach war das jetzt was anderes. Mit der Vorgeschichte vom Hinspiel und dem Rechtsstreit vom Sportgericht und dieser super knappen Hinspielniederlage aus Sicht der Leipziger war sowieso schon richtig Feuer drin. Und die Eisenacher Fans haben sich ganz offensichtlich gedacht, okay, diese Mannschaft, unsere Mannschaft braucht auswärts diesen Support. Und wenn wir alles richtig machen, dann können wir Leipzig, diesen etablierten Bundesligisten, auch wirklich ärgern und das als Aufsteiger. Und das in einem mitteldeutschen Derby. Und ich glaube, da hatten die richtig Bock drauf. Und genau so ist dann diese Atmosphäre auch entstanden. Das hat man in diesem Block auch angemerkt, der richtig Stimmung gemacht hat. Die meiste Zeit des Spiels, ich würde sagen 55 Minuten, hatten sie natürlich keine Chance gegen 5000 Leipzig-Fans, die auch alle in grün gekleidet waren, die Fahnen dabei hatten, die eine ganze Block-Choreo dabei haben, also eine riesige Fahne über den Block hinterm Tor aufgehangen haben. Das war auch schon sehr beeindruckend, die Leipziger Fans dem entgegengewirkt haben. Aber ich glaube, in den letzten 5 Minuten und nach dem Abschluss kann man sagen, hat Eisenach dann wirklich die Arena auch eingenommen, stimmungstechnisch.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das gerne vor Ort miterlebt. Das muss sensationell gewesen sein. Der Punkt ist aber natürlich auch, dass das den THSV in dieser Schlussphase getragen hat. Und da sieht man mal, was die Unterstützung der Zuschauer ausmachen kann. Natürlich jetzt da in einer größeren Arena, klar, die ein bisschen weitläufig auch ist, wie ich finde. Aber vor allem, wenn sie zu Hause spielen, macht das einen Riesenunterschied aus. Ich bin selbst in dieser Saison schon in Eisenach gewesen. Da haben sie aber verloren gegen die HSG Wetzlar und nicht so ein gutes Spiel gemacht. Und alle haben vorher gedacht, ah, das ist bestimmt eine Partie, die sie gewinnen werden. Und sie sind dann als Verlierer von der Platte gegangen. Aber es bedeutet natürlich auch, dass sie dann den ein oder anderen Punkt mehr schon gesammelt haben, den sie bislang nicht sammeln konnten. Und sie waren ja bislang auch auswärts nicht sonderlich erfolgreich. Jetzt haben sie halt das nächste Spiel in fremder Halle gewonnen. Gucken wir mal ein bisschen auf den Spielplan. Zu Hause gegen Magdeburg, am Ostersonntag. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Und dann wahrscheinlich das entscheidende Spiel für den weiteren Verlauf der Saison am 7. April beim Bergischen HC. Ich weiß, der THSV ist eigentlich nicht so dein Thema, Tillmann, aber ich möchte natürlich von dir auf jeden Fall eine Einschätzung haben, denn Eisenach spielt danach zweimal zu Hause gegen Stuttgart und Lemgo, dann in Balingen. Das sind Mannschaften, die sind auf Augenhöhe und schlagbar für diese Mannschaft. Und dann geht's zu Hause gegen Flensburg, zum HSV und gegen die Füchse. Ich behaupte, nach dem Spiel gegen Balingen wissen wir dann, ob Eisenach in der Liga bleibt oder nicht. Und so, wie die diese Saison auftreten, so wie die begeistern, so viel Spaß, wie die machen, wünscht sich wahrscheinlich, außer den Fans des BHC und von Balingen, ganz Handball Deutschland, dass sie in der Bundesliga bleiben. Wie bewertest du das?
Ich wünsche mir das auf jeden Fall auch. Also das hat einfach unglaublich Spaß gemacht, dieses Spiel. Und da habe ich richtig Bock drauf, das in der nächsten Saison nochmal erleben zu können, nochmal so ein Derby zu haben. Vielleicht auch zu sehen, wie viele 100 Leipziger nach Eisenach fahren zum nächsten Spiel in der nächsten Saison. Also auch da können sich die Leipziger ja jetzt nochmal revanchieren, wenn Eisenach in der Liga bleiben sollte. Und sie bringen auch einfach diese Kreativität in die Liga, eine andere Deckung, viele Ideen für eine spannende Offensive, die sie auch immer wieder spielen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Das möchte ich gerne mehr sehen. Die Fans machen Spaß, diese Mannschaft macht Spaß, diese Kreativität macht Spaß. Und ich glaube auch, dass sie das wirklich schaffen können. Also ich traue ihnen durchaus zu, eben ein wichtiges Spiel gegen den DHC zu gewinnen. Ich traue ihnen durchaus zu, gegen die, ja, sage ich mal, Konkurrenz um den Abstieg, sich in diesen Spielen durchzusetzen und eben mit ihrer ungewohnten Spielweise zu punkten. Und ja, ich meine, sie haben jetzt diesen kleinen Puffer sich erspielt. Und wenn sie den jetzt aufrechthalten, dann wäre ihnen es sehr zu gönnen, in der Bundesliga zu bleiben. Das sieht Lukas Binder übrigens anders. Er hat gestern in der Mixzone gesagt, es ist mir scheißegal, ob Eisenach in der Liga bleibt. Mir ist es wichtig, Heimspiele zu gewinnen. Und das haben wir heute nicht geschafft. Ja, also der war mächtig angefressen. Ich weiß gar nicht, ob er das aus der Emotion heraus gesagt hat. Denn eigentlich hatte er, glaube ich, auch, bis das Spiel gekippt ist, richtig Spaß an diesem Spiel und an der Stimmung. Aber klar, nach so einer derben Niederlage kann man sich dann vermutlich nicht dafür begeistern, ob Eisenach den Klassenerhalt schafft oder nicht.
Ja, da bin ich ganz bei dir, beziehungsweise bei Lukas Binder, weil wenn ich so zu Hause verlieren würde nach einer 5-Tore-Führung Anfang der zweiten Hälfte, dann wäre ich wahrscheinlich auch ordentlich angefressen. Gucken wir mal gerade auf die Tabelle. Es sind mittlerweile 3 Pluspunkte Vorsprung der Eisenacher auf den Bergischen HC. 16 Zähler haben sie auf dem Konto, 13 der BHC und 11 Balingen. Also das wird für die Balinger sehr, sehr eng. Und der BHC hat 10 Spiele hintereinander verloren. Ja, das sah ganz ordentlich aus über viele Phasen des Spiels gestern gegen den SC Magdeburg. Aber da kann man sich nichts für kaufen, weil man verloren hat. Und deswegen sieht es äußerst düster aus. Und vielleicht fehlt dem BHC in dieser Spielzeit genau das, was die Eisenacher haben. Eine Heimat. Denn sie spielen keine Spiele mehr in Solingen. Sie spielen in Wuppertal, sie spielen in zwei Hallen in Düsseldorf und da fehlt manchmal ein bisschen diese Atmosphäre, die die Klingenhalle über viele Jahre ausgezeichnet hat. Ist zumindest meine persönliche Meinung und da ich in Solingen aufgewachsen bin, glaube ich, das einigermaßen beurteilen zu können. Hoffe ich zumindest. Interessant in der Tabelle auch die Situation der Rhein-Neckar-Löwen. Die haben 20 Punkte auf dem Konto, 13. nur aktuell. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Und ja, schauen wir nochmal auf die Leipziger, denn da bist du ja der Experte. Es ist im Moment der 8. Platz. Und der 8. Platz wäre wahrscheinlich in Ordnung. Aber es sind 21 zu 27 Punkte.
Ja, ich glaube, mit diesem Punkteverhältnis ist ja auf jeden Fall niemand zufrieden. Gleichzeitig, der 8. Platz ist sicherlich akzeptabel. Man hat ja vor der Saison kein klares Ziel ausgesprochen. Man hat sich da ja bedeckt gehalten und gesagt, man hat diese Floskel angebracht und gesagt, wir wollen von Spiel zu Spiel schauen und jedes Spiel gewinnen und vor allem es schaffen, konstant in diese Spielzeit zu bekommen und eine konstant, solide, gute Mannschaft zu sein. Und ja, ich würde sagen, dieses Saisonziel haben sie definitiv nicht geschafft. Das kann man jetzt schon sagen, weil der Dezember einfach eine Katastrophe war mit 4 Niederlagen hintereinander weg. Jetzt haben sie sich ja wieder ein bisschen mehr stabilisiert. Nach der Europameisterschaft sind sie gut wieder reingestartet, hatten ja jetzt auch 3 Siege in Folge und haben sich ja wieder hochgearbeitet auf diesen 8. Platz. Ich glaube, in der aktuellen Situation muss man damit zufrieden sein. Mehr ist in dieser Mannschaft irgendwie nicht drin. Gleichzeitig sind dann natürlich einige Niederlagen in diesem 21-27-Punkte-Konto, die so nicht hätten passieren dürfen. Und da gehört eigentlich ein Heimspiel gegen Eisenach auf jeden Fall dazu. Das sind Punkte, die rechnet man eigentlich ein und das hätte man gewinnen müssen.
Die Leipziger haben 2 Spiele weniger absolviert als Lemgo, Göpping und Wetzlar, die auch alle 21 Zähler auf dem Konto haben, aber eben mehr Minuspunkte. Also es geht aktuell für die Leipziger darum, diesen 8. Platz zu festigen. Mal schauen, ob sie das am Saisonende auch schaffen werden. Und wir schauen direkt ein wenig voraus, denn personell tut sich ja auch ein wenig was in der Messestadt. Maciej Geballa wird den Verein nach 6 Jahren verlassen, obwohl er einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat. Trotzdem hat er sich dazu entschlossen, sich dem HC Erlangen anzuschließen, weil er spielen möchte. Das hat er auch in einem Instagram-Post nochmal so deutlich gemacht und auch in der Pressemitteilung der Leipziger, die ich tatsächlich sehr authentisch fand. Er ist natürlich sowieso ein sehr, sehr authentischer Typ. Wird er Ihnen fehlen?
Ich glaube schon. Er hat hier einfach sich einen Ruf erarbeitet. Er hat hier ein Standing, auch bei den Fans und ich glaube auch in der Mannschaft. Und allein diese Rolle als Säule in einem Team, die wird fehlen. Ich glaube, er ist da eine wichtige Stimme in der Mannschaft. Ich habe aus dem Team so wahrgenommen, dass es auch ein sehr, sehr emotionaler Moment in der Kabine für alle Beteiligten war, als er ihnen mitgeteilt hat, dass er sie zum Saisonende verlassen würde. Auch für Maciej war es ein sehr, sehr emotionaler Moment. Und auch spielerisch bringt er natürlich gerade in der Defensive etwas mit, was den Leipzigern gut tut. Er hat hier über Jahre den Innenblock sehr geprägt, zusammen mit Marco Marmic immer ein gutes Innenblock-Duo gestellt und hat auch mit Simon Ernst sehr gut zusammengearbeitet. Also gerade diese defensive Rolle, die hätte Leipzig weiterhin gut gebrauchen können. Aber er hat eben offensiv diese Spielminuten nicht mehr so bekommen. Hier hat Moritz Preuß ihm definitiv den Rang abgelaufen. Und ich glaube, das ist eben auch durch den Trainerwechsel passiert. Also in diesem System von Runar Sigtryggsson geht ein Maciej Geballa, glaube ich, nicht ganz so gut auf. Das ist eine Frage der, glaube ich, Wendigkeit, der Geschwindigkeit vielleicht ein bisschen. Und sicherlich bringt Maciej Geballa viel Tempo mit, aber eben nicht ganz so dieses Flinke, was vielleicht eher ja in das Spielsystem und in diese Tempolastigkeit von Sigtryggsson reinpasst. Genauso hat der Trainer auch gesagt, dass seine liebsten Kreisläufer eigentlich eher einen tiefen Schwerpunkt haben. Den hat Maciej eher oben. Also auch da beißt es sich vielleicht ein ganz bisschen. Dementsprechend hat er eher nur noch diese Abwehraufgaben bekommen. Und ich glaube aber, dass Geballa eigentlich so ein Leader-Typ ist und 45, 50 Minuten jedes Spiel auf der Platte sein will und Abwehr und Angriff spielen will. Und dann kann ich total nachvollziehen, dass er dann eben sagt, hey, wenn ich diese Aufgaben hier nicht mehr übernehmen kann und wenn ich hier immer weniger Offensive spielen kann, dann suche ich mir lieber ein Team, wo ich eben voll aufgehen kann und den Handball spielen darf, den ich möchte.
Passt denn Julius Kühn in das System des Trainers in Leipzig?
Das Ist eine gute Frage. Das kann ich so nicht direkt beantworten. Also fest steht, dass Leipzig auf mehreren Positionen jetzt im Sommer neue Leute braucht. Also es ist ja nicht nur am Kreis. Auch im Rückraum wird Oskar Sonnefeld zu Göppingen gehen. Und auch da könnte man also auf der halblinken Position nochmal nachrüsten. Ja, ich bin gespannt, was hier jetzt noch alles passiert. Welche Transfers jetzt wirklich getätigt werden, kann ich noch nicht sagen. Allerdings hat der Geschäftsführer schon angekündigt, da noch im März, also in den nächsten Tagen, Nägel mit Köpfen zu machen. Und vielleicht ja auch eine Personalie, die du gerade angesprochen hast.
Aha, aha. Wärst du jetzt ein Funktionär, hätte ich gesagt, ein Dementi klingt anders, aber gut. Schauen wir mal, ob Julius Kühn den Weg von Kassel nach Leipzig findet, von einer Messestadt sozusagen in die nächste. Also da bin ich sehr gespannt, ob das dann auch funktionieren wird, sofern es denn so kommen sollte. Ich kann es mir relativ gut vorstellen, also dass es so kommt. Ob es dann funktioniert, werden wir sehen. Er bringt sehr viel Wurfgewalt mit und ich kann mir schon vorstellen, dass er gegen Ende seiner Karriere nochmal zeigen möchte, dass er ein sehr guter Bundesligaspieler sein kann. Und das hat er ja auch viele Jahre eindeutig bewiesen. Apropos guter Bundesligaspieler, Matthias Gissel ist zum Welthandballer des Jahres gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch dazu. 203 Tore hat er bereits in dieser Saison erzielt. Und er wirft nicht wie Manuel Zehnder bei den Füchsen die 7 Meter. Das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann spielt wirklich sensationell, hat er sich absolut verdient. Diese Auszeichnung, wie ich finde, auch wenn es andere sehr, sehr gute Kandidaten gab, gar keine Frage. Henny Reistadt hat diese Auszeichnung bekommen bei den Frauen und die ist auch, glaube ich, sportlich über jeden Zweifel erhaben und eine absolut tolle Spielerin. Und da gab es übrigens auch noch eine super Sache gestern. Nämlich den Sieg der SG BBM Bietigheim, beziehungsweise besser gesagt den Einzug ins Viertelfinale der Frauen Champions League. Herzlichen Glückwunsch dazu. Damit hatten wohl nur die wenigsten gerechnet, dass das so kommen würde. Ich persönlich auch nicht. Ich hatte Ikast aus Dänemark stärker eingeschätzt, aber sie waren ja mit einem 2-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel ins Rückspiel gegangen und haben über weite Strecken dort auch geführt. Und am Ende sind sie im Viertelfinale mit dabei. Und das ist das Entscheidende. Bin sehr gespannt, ob sie vielleicht sogar den Sprung ins Final Four schaffen werden. Was wir jetzt schaffen, ist der Sprung ins Interview der Woche. Danke an dich, Tillmann. Kurze Pause, wir sind sofort zurück. Interview der Wochezeit hier bei Kreisab und ihr kennt es ganz traditionell. Zu Beginn der Hinweis auf patreon.com/kreisab. Dort könnt ihr dieses Format sehr, sehr gerne unterstützen mit einem monatlichen Abo. Aber der Vorteil ist die Höhe. Legt ihr selber fest und auch die Länge. Also wenn ihr sagt, wir möchten nur einmal was spenden, dann könnt ihr das gerne tun. Da freue ich mich sehr drüber, um die Kosten zu decken. Unter anderem für die Fotos, die ich mittlerweile gefühlt fast alle bezahle. Ich finde, das gehört sich auch mehr oder weniger so. Und die einen oder anderen Kosten gibt es außerdem zum Beispiel für die Plattform, wo der Podcast hochgeladen wird, für die Domain und so weiter. Daher freue ich mich über jegliche Form der Unterstützung. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Kreisab bei den sozialen Kanälen folgt. Bei Facebook, Twitter und YouTube, vor allem aber natürlich bei Instagram. Dort gibt es das meiste zu sehen und auch zu hören. Also folgt gerne Kreisab at Instagram. Sehr, sehr einfach zu finden, sollte überhaupt kein Problem sein. Und ihr könnt auch gerne Fotos machen, beispielsweise wenn ihr im Auto unterwegs seid und ihr hört Kreisab, dann macht doch mal ein Foto davon, ladet das in eure Story hoch und dann teile ich das sehr, sehr gerne. Das freut mich immer wieder. Aber jetzt kommen wir dann auch zum Interview und ich habe jemanden eingeladen, von dem ich vorher gar nicht wusste, dass er auch aus Deutschland kommt, denn ich habe gerade jemanden in der Leitung, der in Südtirol sitzt, der dort Handball spielt und der sich um ein spezielles Turnier gekümmert hat. Aber worum es genau geht, das erfahrt ihr gleich im Gespräch mit Pierre Sieberin. Pierre, ich grüße dich, hallo.
Hallo Sascha, ich grüße dich.
Eben habe ich gesagt, Mensch, du sprichst so Hochdeutsch. Da war ich ein bisschen überrascht, weil ich ja hier schon den einen oder anderen aus Italien zu Gast hatte. Und du hast gesagt, nee, ich komme auch aus Deutschland. Woher kommst du eigentlich und warum bist du mittlerweile beim SSV Taufers unterwegs?
Also ganz ursprünglich komme ich aus Essen, 1992 im Ruhrgebiet geboren und habe meine handballerische Jugend und auch meine ersten 8, 9 Seniorenjahre bei der SG Überruhr verbracht, in Überruhr. Und mich hat es dann während der Corona-Pandemie der Liebe wegen nach Südtirol verschlagen. Und ohne Handball ging es natürlich gar nicht. Und dementsprechend habe ich hier relativ schnell Anschluss gefunden beim SSV Taufers in der Handballabteilung und spiele dementsprechend seit 2021 in Südtirol.
gibt auch schlechtere Orte auf der Welt als Südtirol. Ich finde, das ist ein wunderbarer Fleck Erde. Aber ist das sportliche Niveau ungefähr mit dem bei der SG Überruhr zu vergleichen? Auf welchem Niveau bewegt man sich da eigentlich? Ist das ein Erstligist, ein Zweitligist? Klär uns auf.
Also wir haben bis letztes Jahr in der Serie B in Italien gespielt. Das ist die dritthöchste und auch zweitniedrigste Spielklasse Italiens. Spielen dieses Jahr in der Landesliga in Tirol, sprich in Österreich, weil es seitens des Verbandes in Italien hieß, es gibt keine Liga mehr für uns und wir müssten schon im Profibereich spielen. Das war für unseren Verein dann dementsprechend mit zu hohen Kosten verbunden. Deswegen haben wir da den Antrag gestellt, in Nordtirol mitspielen zu dürfen. Das wurde auch bewilligt. Und jetzt spielen wir in der Landesliga in Tirol, in Österreich. Und ja, das, was das Niveau im Vergleich zu der SG Überruhr nicht ganz auffangen kann, macht aber Landschaft und Kulinarik definitiv wett.
Oh, Pierre, ich glaube, ich muss da mal vorbeischauen und ein bisschen genauer berichten, bin ich ganz ehrlich. Also wie gesagt, Südtirol, wunderschön. Da bist du ja quasi doppelt im Ausland unterwegs. Einmal privat, der Liebe wegen, und dann sportlich, weil er immer über den Brenner müsst. Ist das nicht ein unfassbarer Aufwand, auch kostentechnisch, dass ihr dann immer die Gebühr bezahlen müsst? Wie löst ihr das?
Das hält sich im Prinzip die Waage, weil wir haben ja bis letztes Jahr in Italien gespielt und da waren auch Auswärtsfahrten bis Bozen und zum Gardasee, sprich 1,5 bis 2,5 Stunden, immer mindestens Voraussetzung. Und wir haben uns dazu entschieden, eben in Österreich zu spielen, weil wir gesagt haben, ob wir jetzt 2,5 Stunden zum Gardasee fahren oder 1,5 bis 2 Stunden nach Innsbruck oder Wörgl oder Kufstein in die Richtung, macht für uns auch nicht den großen Unterschied.
Okay, dann hätten wir das zumindest mal geklärt. Aber das ist nicht der Grund, warum ich dich eingeladen habe, denn ich habe etwas gesehen von einem Snow-Handball-Turnier. Und dann habe ich mir gedacht, mein lieber Schwan, das ist mal wieder komplett verrückt, aber vielleicht auch genau das passende Thema für Kreisab, weil es halt auch entsprechend außergewöhnlich ist. Jetzt kann man sich überlegen, klar, in Südtirol, da ist natürlich im Winter wunderbares Skiwetter und dann kann man irgendwie auf die Piste und man kann auch rodeln gehen und weiß der Geier was machen. Man kann auf der Hütte verweilen, man kann auf, keine Ahnung, 2500 Metern wandern und spazieren gehen, weil es ist, wie gesagt, wunderschön. Wie zur Hölle kommt man auf die Idee, ein Handballturnier auf Schnee auszutragen?
Ja, das ist eine verdammt gute Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe, als ich beim ersten, für mich das erste Snow-Handball-Turnier, an dem ich teilgenommen habe, das war, glaube ich, 2022, und ich habe mir natürlich die gleiche Frage gestellt. Und das kam im Prinzip zustande, weil der Spike Boden in der Skiwelt Ahrntal seit über 20 Jahren Sponsor ist von unserem Verein, vom SSV Taufer. Und man wollte halt so ein bisschen die Beziehungen intensivieren und hat überlegt, Mensch, ein gemeinsames Event wäre eine richtig coole Idee, was können wir denn da auf die Beine stellen? Und da hat dann damals vor, ich glaube inzwischen 15 Jahren, der damalige Geschäftsführer vom Speckboden, Gottfried Beikircher, die Idee entwickelt, man könnte doch ein Handballturnier im Schnee veranstalten. Und dann wurde die Idee ein bisschen weiter ausgearbeitet. Ich glaube, bei der ersten Auflage 2011 waren erstmal nur 4 Mannschaften aus Südtirol dabei. Wir haben dann auf einem Feld gespielt, irgendwie die Linien noch mit so Graffiti-Spraydosen markiert und nicht so richtige Zäune und Tore und so weiter gehabt. Dementsprechend sind die Bälle da kreuz und quer über die Pisten geflogen. Und dann hat sich das so mit den Jahren immer mehr entwickelt, etwas professionalisiert und auch Mannschaften von weiter her hergelockt.
Also das hört sich generell erstmal unfassbar verrückt an, dabei bleibe ich, aber auch sehr, sehr spannend, und deswegen müssen wir ein bisschen in die Tiefe gehen, was das angeht. Zunächst mal sollten wir vielleicht auch erklären, Taufers selbst liegt auf ungefähr, ja, 1200, 1300 Metern, irgendwas dazwischen, da wohnen auch nicht allzu viele Menschen, knapp unter 1000 zumindest, wenn ich das hier richtig recherchiert habe, aber der Speikboden, das ist quasi ein Skigebiet.
Genau, also der Speikboden gehört zur Skiwelt Ahrntal. Das ist ein Skigebiet mit über 40 Pistenkilometern. Und das Snowhandballturnier findet an der Bergstation der Gondel statt, auf über 2000 Metern Meereshöhe. Dementsprechend auch im März, wenn das Turnier stattfindet, immer noch super viel Schnee und absolute Schneesicherheit. Für Snowhandball ja auch nicht irrelevant. Und Taufers liegt auf 900 Metern und zählt wirklich ein paar tausend Einwohner, wenn man die Seitentäler noch mit dazu rechnet.
Okay, aber du hast ja gerade schon gesagt, das Gebiet liegt auf über 2000 Metern über dem Meeresspiegel. Das ist, kann ich mir vorstellen, unfassbar anstrengend. Lass uns erstmal darüber sprechen. Ich meine, du bist aufgewachsen in Essen, da liegen wir gefühlt unter dem Meeresspiegel, also ganz so schlimm ist nicht. Und in Essen gibt es auch die ein oder andere Anhöhe, aber auf über 2000 Metern zu spielen, boah, das muss ordentlich anstrengend sein.
Ja, definitiv. Das Gute ist, bei uns im Gebiet ist man mit den Hütten und Almen bestens versorgt, was Verpflegung, Elektrolyte und Kaltgetränke angeht. Und beim Snowhandballturnier steht natürlich auch der Spaß im Vordergrund. Man kann sich das vorstellen wie so ein Beachhandballturnier, wo die Leute hinkommen und Spaß haben und Handball spielen und gemeinschaftlich ein bisschen feiern.
Und das ist bei uns eben genauso. Und dementsprechend ist der Spaßfaktor total gegeben.
Ist dir denn beim ersten Mal, als du da teilgenommen hast, trotzdem ein bisschen die Puste ausgegangen? Musstest du dich an die Höhe gewöhnen?
Ne, die Puste ausgegangen ist mir tatsächlich nicht. Also aufgrund der kurzen Spielzeiten war das völlig in Ordnung, aber mir war viel zu kalt. Weil ich dachte mir, im März unten im Tal, okay, 12 Grad, das wird schon passen mit der kurzen Hose und dem Trikot. Und ja, das war dann hinterher dann doch etwas zu wenig.
Ja, ich habe auch Fotos gesehen auf der Internetseite, die man besuchen kann unter snowhandball.net/Turnier. Gibt es ein paar Bilder dazu und da sehe ich auch jemanden, der spielt da nur in Trikot und Hose. Der hat nicht mal Schuhe an. Das ist auch völlig bekloppt.
Ja, also bei uns ist das so ein Mekka für Paradiesvögel. Da sind Leute, die kommen mit Gletscherausrüstung. Wir haben Leute, die kommen mit Fußballschuhen. Wir haben Leute, die spielen Barfuß-Snowhandball. Wir haben schon Mädels gehabt, die gefühlt im Bikini gespielt haben, Jungs in Badehose. Und bis zur dicken Daunenjacke sind da im Prinzip den Kleidungsregeln keine Grenzen gesetzt. Und das ergibt immer so ein ganz nettes, buntes Bild von der Snowhandball-Gemeinschaft, die sich da in den letzten Jahren entwickelt hat.
Ja, da sprichst du es an. Da hat sich ein bisschen was entwickelt, denn wenn wir mal schauen auf die Kategorien der teilnehmenden Mannschaften. Also man kann sich anmelden im Herrenbereich, im Damenbereich, im Mixedbereich, aber auch bei der Jugend U16 bis U19 Mädchen und Jungs. Je nach Anzahl der gemeldeten Teams werden dann die Gruppen zugeordnet und es gibt eine Anmeldegebühr von 125 € pro teilnehmender Mannschaft. Wie viele Mannschaften nehmen denn da insgesamt teil? Über wie viele Tage zieht sich das auch? Oder ist das eine reine Tagesveranstaltung?
Also das Turnier an sich ist eine reine Tagesveranstaltung und wir haben eben aufgrund der Größe des Gebiets, wo wir das Turnier ausrichten, festgelegt, dass es maximal 30 bis 35 Mannschaften sind. Dann wird es allerdings schon von den Spielzeiten her wirklich wenig, weil wir maximal 3 Felder aufbauen können. Also wenn wir so um die 25 Mannschaften haben, sagen wir, das Turnier ist ausgebucht, dann lässt sich das noch gut bewerkstelligen und dann können wir auch noch ein vernünftiges Turnier mit genügend und ausreichend Spielzeiten für alle zur Verfügung stellen. Also so circa 25 Mannschaften. Wie gesagt, das Turnier an sich ist eine Eintagesveranstaltung, natürlich mit Warm-up-Party und Après-Ski-Party. Nach dem Turnier zieht sich das dann über ein ganzes gesamtes Wochenende.
Hört sich fantastisch an, bin ich ganz ehrlich. Liegt natürlich dann immer parallel zu ganz wichtigen anderen Turnieren oder Spielen im Handball. Es ist ein bisschen blöd, aber ich habe den Eindruck, dass das durchaus besuchenswert ist. Lass uns über die Regeln sprechen, weil du hast gerade gesagt, ihr könnt maximal 3 Felder aufbauen. Welche Felder sind das? Sind die wie beim Beachhandball konstruiert? Ähnelt das dem Beachhandball, was die Regeln angeht? Nach welchen Regeln spielt ihr da genau?
Also wir spielen nach den internationalen Snowhandball-Regeln, die aber im Prinzip 1:1 den Beachhandball-Regeln nachempfunden sind. Dementsprechend, wer die Beachhandball-Regeln kennt, hat bei uns keine Verständigungsprobleme, was das Regelwerk angeht. Und wir spielen mit 3 Feldspielern, einem Torhüter, der natürlich je nach Abwehr- oder Angriffsformation ausgewechselt wird. Tore von ihm zählen 2 Punkte, Camper-Tricks, Drehungen in der Luft zählen natürlich auch 2 Punkte. Und es darf weiterhin fleißig und munter hin und her gewechselt werden, wie es gerade den Spielern passt.
Also von daher relativ simpel für alle, die Beachhandball spielen. Die müssen sich nur ein bisschen wärmer anziehen, dann können sie bei euch auch mit dabei sein. Wobei du ja auch gerade schon erwähnt hast, da gibt es auch welche, die in Badehose oder Bikini gespielt haben. Tut das weh, wenn man da auf den Boden klatscht?
Das kommt immer ganz auf die Temperaturen an. Meistens morgens in der Früh ist der Schnee noch relativ hart und frisch präpariert und dann tut es schon eher weh als am Nachmittag, wenn die Piste bzw. das Spielfeld schon ein paar Stunden Sonneneinstrahlung hinter sich hat, ist es relativ aufgeweicht und dann ist das Fallen im Prinzip auch mehr oder weniger Genuss als mit Schmerz verbunden.
Ich muss natürlich wissen von dir, Pierre, hast du vorher Beachhandball gespielt? Und wie war die erste Erfahrung für dich, dann auf Schnee zu spielen?
Ich habe vorher immer nur hobbymäßig Beachhandball gespielt. Wir haben es in der Vorbereitung meistens so 2-3 Mal im Monat gemacht mit der Mannschaft in Überruhr. Und jetzt aktuell mit dem SSV Torfer spielen wir gar keinen Beachhandball. Wir haben uns dann natürlich voll auf unser hauseigenes Snowhandball-Turnier fokussiert. Und das erste Spiel war schon eine sehr, sehr witzige Erfahrung. Das ist natürlich relativ glatt im Vergleich zum Sand, auf dem man ja tatsächlich einen doch sicheren Stand hat, weil er eben weich ist und nachgibt. Und beim Schnee, je nach Beschaffenheit, ist es doch ziemlich rutschig. Und das führt dann natürlich zu den ein oder anderen Kuriositäten während des Spiels.
Ja, kann ich mir gerade relativ bildlich vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehe ja auch gerade die Fotos vor mir. Von daher, da werde ich natürlich auch dann im Laufe der Woche das ein oder andere Bild auf Social Media zur Verfügung stellen, damit ihr als Hörer auch einen Eindruck gewinnt, wie das Ganze ungefähr aussieht. Also das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, falls ihr eventuell nicht bei Social Media unterwegs sein solltet. Vielleicht überlegt ihr es euch mal, um dann einen Blick auf dieses Turnier zu werfen, also einen visuellen. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich von dir wissen möchte. Und zwar, Von wo reisen die Teams an? Gibt es auch Mannschaften aus Deutschland, die mit dabei sind? Gibt es vielleicht eine Mannschaft aus Sizilien, die sagt, für uns ist das extrem verrückt, aber wir sind trotzdem mit dabei? Wie sieht das Teilnehmerfeld aus?
Das Teilnehmerfeld ist meistens bunt gemischt. Deutschlastig ist es schon eher, sprich, dass die Mannschaften aus Deutschland, Italien und Südtirol kommen. Deutschland, Österreich und Südtirol, Entschuldigung, haben aber auch immer mal wieder kroatische oder slowenische Teams da gehabt. Und teilweise reisen die Mannschaften auch mit dem Flugzeug an, wenn es dann mal heißt von Sardinien oder Sizilien. Aber das ist eher der Seltenheitsfall. Also der Großteil der Teams kommt aus dem deutschsprachigen europäischen Raum. Deutschland, Österreich, Südtirol, Schweiz.
Übrigens, kurzer Hinweis noch an der Stelle, es gibt sogar ein paar Videos, die ihr bei YouTube veröffentlicht habt, die sind zwar schon ein bisschen älter, aber trotzdem kann man sich die natürlich angucken und ich verweise da nochmal auf snowhandball.net. Wie früh muss man sich denn anmelden, damit man 2025 auf jeden Fall mit dabei sein kann?
Das ist immer so eine Terminsache. Sobald der Termin steht, veröffentlichen wir das natürlich auf der Snowhandball-Internetseite und auch auf der Vereinsseite vom SSV Taufer. Und wir machen da das ganz entspannt nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. Der Termin steht meistens eher im Herbst fest. Wir versuchen es dieses Jahr etwas früher zu machen, da ja auch gerade die deutschen Mannschaften schon im August und September ihre Spielpläne vorliegen haben und dementsprechend die Saison planen. Aktuell scheint es so, als wäre der Termin am 1. Aprilwochenende.
Naja, okay, dann kann man sich das schon mal ein bisschen vormerken und Schneesicherheit ist auf jeden Fall gegeben. Ist das Turnier eigentlich in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen? Ich meine, klar, es gab diese Art Corona-Pause wahrscheinlich dann auch, was dieses Turnier angeht. Aber hast du, seitdem du da bist, das Gefühl, das wird immer größer?
Dadurch, dass wir das weltweit höchstgelegene Snowhandball-Turnier sind und das im Prinzip so unser Flagship ist vom Verein, was das Erwachsenenturnier angeht, ist es schon relativ bekannt und hat einen gewissen Bekanntheitsgrad auch über die Grenzen Südtirols oder Österreichs hinaus. Gerade auch ich wurde jetzt schon von mehreren ehemaligen Spielkameraden gefragt oder auch von Gegnern von früher aus dem Handballverband Niederrhein. Was ist denn da bei euch auf dem Streikboden mit dem Snowhandball? Und erzähl doch mal. Und ich habe dann immer wieder auf den Link und auf die Internetseite verwiesen. Und also was den Zuspruch angeht, kann ich nur sagen, dass mir es so vorkommt, als wäre es immer mehr.
Ja, leider habt ihr diese Begrenzung. Hast du denn auch Informationen oder Kontakte zu anderen Veranstaltern von Snow-Handball-Turnieren, weil du gerade gesagt hast, ihr seid das höchstgelegen, aber wenn du das schon so andeutest, wird es vielleicht auch andere geben.
Es gibt auch andere. Ich habe tatsächlich im Vorfeld unseres Interviews nochmal versucht zu recherchieren, wer das denn ist. Ich bin da leider nicht fündig geworden, außer in Argentinien. In Argentinien gibt es auch noch irgendwie eine Veranstaltung, die in die Richtung geht. In Ushuaia, meine ich, gibt es auch ein Snow-Handball-Turnier, aber europaweit der SSV Taufers, wenn er nicht der Einzige ist, ist er zumindest der erste Aussichter.
Also, da müsste man ja eigentlich dann noch eine Weltmeisterschaft ausspielen, ne? Sieger des Turniers in Taufers gegen den aus Argentinien?
Das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Idee. Da müsste man sich nur wegen den Unkosten irgendwie mal Gedanken machen. Weil so ganz in der Mitte zwischen Argentinien und Südtirol kann man auch nicht spielen. Das ist ziemlich nass. Aber prinzipiell eine sehr gute Idee. Der Gewinner des Argentinien-Turniers ist auf jeden Fall herzlich bei uns in Südtirol eingeladen.
Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie den Kontakt herstellen können. Wenn man übrigens dieses Snow-Turnier gespielt hat, freut man sich dann in der Woche danach wieder aufs Hallentraining?
Definitiv, weil bei uns ist die Harzbenutzung halt komplett irrelevant. Und wenn man dann doch gewohnt ist, eher mit dem Harz Handball zu spielen, freut man sich bestimmt aufs Hallentraining. Und natürlich wegen den angenehmen Temperaturen.
Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also da oben auf der Hütte, das ist sicherlich sehr, sehr angenehm. Pia, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, über ein lockeres Thema mal zu sprechen hier bei Kreisab, weil wir sind oft sehr, sehr ernst unterwegs und analytisch und schauen dann im Interview der Woche auch natürlich deutlich über den Tellerrand hinaus. Das haben wir jetzt gerade auch gemacht mit eurem Snowhandballturnier. Habe ich noch irgendeinen wichtigen Punkt vergessen, weil das möchte ich nicht unterschlagen. Falls du noch was zu sagen hast, gerne raus damit.
Tatsächlich glaube ich nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Anmeldung, über jede Anfrage und jedes Feedback zum Snowhandball-Turnier und würden uns freuen, wenn wir uns nächstes Jahr darüber Gedanken machen müssten, wo wir das vierte Zelt hinstellen, weil wir zu viele Anfragen haben. Also gerne an uns wenden, an SSV Taufers Handball, bei Instagram auch ganz einfach zu finden, einfach eingeben SSV Handball Taufers und anschreiben, fragen. Wir freuen uns über jede Nachricht.
Dann hoffe ich, dass dieses Interview hier bei Kreisab ein bisschen dazu beitragen konnte, dass ihr euch wirklich Gedanken machen müsst, wo ihr das vierte Feld hinstellen könnt. Pia, nochmal herzlichen Dank. Wie gesagt, hat mir große Freude bereitet, weil es mal ein ganz, ganz anderes Thema war. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen, dass wir mal ein bisschen das Thema gewechselt haben und ja, von dieser, sag mal, analytischen Seite ein bisschen weggegangen sind. Ist ja doch mal was anderes gewesen. Und nächste Woche gibt es natürlich die nächste Sendung. So viel ist klar. Da geht es auch wieder um Handball. diesmal dann definitiv nicht um Schnee, so viel kann ich euch sagen, sondern um Handball in der Halle, das ist ganz klar. Und alle Informationen dazu findet ihr wie immer auf den sozialen Kanälen bei Facebook, YouTube, Twitter und vor allem bei Instagram. Bleibt uns gewogen und schaltet zur nächsten Ausgabe wieder ein. Bis dann, tschüss.